Die Gruppe trat weiter auf den Domplatz. Und der Führer wies mit dem Finger auf das Porträt einer jungen, schläfrig wirkenden Frau unterhalb des Kapitells des linken Bogens. Unterhalb der Bögen, jeweils an den Innen- und Außenseiten der drei Zugänge, sehen Sie die Darstellungen der sieben Todsünden oder Peccata Mortifera, wie sie von der katholischen Kirche seit Gregor dem I. genannt werden. Hier beginnend mit der Trägheit, oben jeweils symbolisiert in Form eines menschlichen Gesichts und unten wiederholt mit einem Tiermotiv. Hier eben mit der trägen jungen Frau und darunter mit dem faulen Schwein. Das Auditorium lachte artig und der Domkustos hob an, weiterzumachen. Daneben setzt sich die Reihe mit Hochmut, Zorn, Geiz, Neid, Völlerei und schließlich der Unzucht fort. Sie wird versinnbildlicht durch das Konterfei eines alten Mannes, dem zwei Hörner aufgesetzt wurden und als Tiermotiv darunter dem geilen Bock. Wieder erntete er einige Lacher. Dass man so ein derbes Motiv gerade an der Pforte eines Gotteshauses anbrachte, erschien wohl den meisten seiner Zuhörer geradezu grotesk. Ohne dass er es bewusst steuern konnte, materialisierten sich vor Andres innerem Auge aus dem Wortsalat des eben noch flüchtig verfolgten Vortrags die Begriffe Unzucht, Peccata, Mortiferum. War es nicht gerade die Verbindung, die auch der Steinewerfer hergestellt hatte?
Das war Uwe Ittensohn. Er hat aus seinem Roman Abendmahl für einen Mörder gelesen, der im Speyerer Dom spielt. Das Buch ist ein gutes Beispiel für den Dom in der Literatur der Region. Aber auch in den Herzen der Speyererinnen und Speyerer hat der Dom einen Platz. Darum geht es in der heutigen Folge. Mein Name ist Timo Benz und das ist die Kathedrale der Kaiser. Macht und Mythos im Speyerer Dom.
Was hat diese Kathedrale in diesem Jahrtausend nicht alles erlebt?
Die sieben Todsünden. Was hat es damit eigentlich auf sich und welche Rolle spielen sie im Roman von Uwe Ittensohn? Ich war mit ihm am Dom und habe ihn gefragt.
Ja gut, sie sind, sagen wir mal so, ein Zwischenergebnis, ja. Es gibt verschiedene Todesfälle, aber zunächst deutlich weniger als sieben. Und mein Ermittler, dem wird allmählich bewusst, dass das Symboltaten sind. Dass es also Taten sind, die nicht einfach so passieren oder aus materiellen Gründen, sondern dass da mehr dahinter steht und dass es eine Abrechnung sein könnte, die nach irgendeiner Regel geht, ja. Und der erste Impuls, der ihm einfällt, sind eben diese sieben Todsünden. In der Szene, die ich eben gelesen habe, wird ihm das bewusst, ja. Natürlich, wenn man durch das Hauptportal tritt, dann sieht man diese Steinreliefs und als aufmerksamer Besucher fragt man sich natürlich, was ist das eigentlich, ja. Ein Modeäffchen beispielsweise oder ein Geldsack oder ein Frosch sind da abgebildet. Und da fragt man sich, was hat das mit dem Dom zu tun? Man recherchiert und stellt dann fest, dass das die versinnbildlichen sieben Todsünden sind.
Da steckt schon ganz schön viel Dan Brown drin, finde ich. Ist das Zufall?
Ja, das war in der Tat so die Anfangsüberlegung. Und ich habe mich gefragt, kann man eigentlich einen Krimi à la Dan Brown auch im Speyerer Dom stattfinden lassen. Und das habe ich eben versucht. Und es ist tatsächlich so, dass der Dom auch genügend Mystik hat, genügend Geschichten zu erzählen hat, um sowas im Dom stattfinden zu lassen.
Ja, dass da genügend Geschichten drin stecken, das kann ich bestätigen. Ich habe einen Gast bei mir, der vielleicht auch die ein oder andere Geschichte erzählen kann. Mein Kollege Patrick Seiler leitet die Lokalredaktion Speyer der Rheinpfalz und hat auch deshalb das ein oder andere Mal mit dem Dom zu tun. Kann vielleicht auch die eine oder andere Geschichte erzählen. Hallo Patrick.
Hallo Timo.
Patrick, was ist denn deine Lieblingsstelle oder dein Lieblingsort am Speyerer Dom?
Gut, du fragst am Speyerer Dom. Da würde ich tatsächlich den Domgarten dazu nehmen, der im Prinzip sehr schön sich für Spaziergänge eignet. schön eben, schöne Wege, sehr gepflegt. Und wenn man dann natürlich am Ende vielleicht noch in den Dom reinschaut und da vielleicht sich noch was ansieht, dann ist das eine gelungene Sache. Aber es wäre jetzt zu viel gesagt, wenn ich behaupten würde, ich finde täglich in der Krypta des Domes meine Ruhe. Das kann ich nicht sagen, dass ich einen Lieblingsplatz im Dom benennen könnte.
Viele der Gesprächspartner im Podcast haben den Dom als mystischen Ort beschrieben. Würdest du das auch so beschreiben?
Gut, es ist sicherlich für gläubige Katholiken ein spiritueller Ort. Was man unter Mystik versteht, kann sicherlich im jeweiligen Fall definiert werden. Es ist nicht so, dass es mich auf diese Weise anspringen würde, aber ich kann das gut nachvollziehen, wenn das andere sagen.
Ja, spürt man da diese Geschichten, die da stattgefunden haben?
Ja, definitiv. Auf bald 1000 Jahre blickt dieses ganz außergewöhnliche Sakralgebäude zurück. Man kann sich im Prinzip sehr lebendig vorstellen, welche Geschichten da im Dom, um Dom und um den Dom herum stattgefunden haben. Und daraus lebt auch der Charakter und die heutige Bedeutung des Doms, wenn du mich fragst.
Weißt du, dass wir Dom die ganze Zeit falsch aussprechen?
Nein, warum?
Ich habe auch für den Podcast den Domschweizer Bernhard Volk getroffen. Den haben wir auch in einigen Ausschnitten im Podcast schon gehört. Eine Sache haben wir aber noch nicht gehört aus dem Gespräch, nämlich wie der Dom im alten Speyerer Dialekt genannt wird. Bernhard Volk hat es mir so erklärt.
Bei der echte alte Speyerer war der Dom nie der Dom. Dann war das so dumm. Und die alte Speyerer haben mir einer gesagt, wir haben das schönste Dom von alle Dumme.
Ja, genau, ich hab's auch schon gehört, diese Bezeichnung. Sie ist tatsächlich nicht mehr so gebräuchlich, tatsächlich bei den etwas älteren Semestern, wobei der verehrte ehemalige Domschweizer Bernhard Volk natürlich auch sagen könnte, dass die Speyerer, die er erwähnt, die Alten, eigentlich die Speyermer sind im heimischen Dialekt. Die Speyermer und ihr Dumm passt ja dann gut zusammen.
Das hat er tatsächlich auch in dem Gespräch auch noch erwähnt mit den Speyermern. Ich habe ihn auch gefragt, ob er sich Speyer ohne den Dom überhaupt vorstellen kann. Und das hat er gesagt.
Der Dom war praktisch sozusagen der Mittelpunkt. Ne? Es gab ja mal einen Artikel, da haben sich Speyerer unheimlich aufgeregt. Ich meine, das war in der Welt, war der gestanden. Der Speyerer Dom, der würde auf Speyer sitzen wie die Glucke auf ihrem Nest. Und da hat man sich aufgeregt. Speyer hat noch was anderes. Nee, habe ich gesagt. Wenn der Dom weg wäre, würdet ihr euch mal vergucken. Ja, weil Speyer ist zwar schön und man versucht alles toll zu machen und so weiter und trotzdem beobachte ich manchmal Dinge, aber der Tourismus, gucken Sie doch mal, wo der Tourismus abläuft, zwischen Altbörtel und Dom, hin und zurück und dann war's das.
Patrick, wie würde denn Speyer ohne den Dom aussehen?
Ja, wahrscheinlich hat der Herr Volk recht. Die Bedeutung der Stadt lebt im Wesentlichen vom Dom. Es ist einfach eine Kirche in dieser Bedeutung für eine 50.000 Einwohnerstadt. Ist mehr als außergewöhnlich. Er prägt das Stadtbild, er prägt auch die Anordnung der Stadt, der restlichen Stadt. Insofern will man sich nicht vorstellen. Die Stadt ist zum Glück in diesem Bereich auch von größeren Zerstörungen im Zweiten Weltkrieg verschont geblieben. Und so kann man dieses historische Bild, was sich um den Dom herum entwickelt hat, auch noch gut nachvollziehen. Also die Alternative, wie Speyer ohne den Dom aussehen würde, die erhältst du von mir nicht.
aber würden denn die Speyerer oder Speyermer das denn auch so sehen?
Ja, sicherlich. Was die Bedeutung, was den Stolz auf den Dom angeht, schon. Wobei man die Beziehung zum Dom vielleicht dann auch nicht in diesem katholisch-spirituellen Sinn sehen darf. Also man muss ja sagen, wir leben in einer säkularisierten Gesellschaft. Ist es nicht so, dass jeder Speyerer jeden Tag zum Beten in den Dom geht. Viele Leute sind gar nicht gläubig. Die sehen eben dieses besondere Gebäude. Im Prinzip wurzelt das auch schon in früheren Jahrhunderten, diese nüchterne Einstellung. Speyerer waren freie Reichsstädter, hatten früh diesen Status und damit einen besonderen Status. Auch daher rührt das Selbstbewusstsein der Speyerer. Aber zu absolutistischen Fürstbischöfen des Doms deren Einstellung schon distanziert. Auch in früheren Jahrhunderten, dass dann die Fürstbischöfe in der Barockzeit nach Bruchsal ausgewichen sind, soll auch damit zu tun haben, dass ihnen die Speyerer im Prinzip zu selbstbewusst waren und zu sehr auf die eigene Stärke bedacht.
Wir haben ja in Folge 4 schon gehört, dass die Speyerer ihren Bischof quasi vertrieben haben aus der Stadt, als er Heinrich den IV. Nicht im Dom beerdigen wollte.
Das war noch mal ein paar Jahrhunderte früher.
Ja, das war 1000 Jahre früher. Genau. Fast.
Aber es gibt historische Kontinuitäten, das wird ja jeder Historiker sagen, ja. Und auch in diesem Punkt ist es wohl so.
Also die Speyerer sind immer noch dieselben Speyerer wie vor 800, 900 Jahren.
Wahrscheinlich, man darf es ihnen aber nicht sagen, ja.
Wir sprechen in dem Podcast ja vor allem über den Dom. Speyer war im Mittelalter aber auch eine wichtige Stadt für den jüdischen Teil der Bevölkerung. Wie geht die Stadt denn heute mit diesem Erbe um?
Ja, insofern ist ja ganz interessant, der Dom ist 1981 Weltkulturerbe geworden. Und vor 2 Jahren ist dann ein zweites Weltkulturerbe dazugekommen, nämlich das jüdische Erbe Speyers von Worms und von Mainz, der drei Schumstädte. Insofern gibt es da jetzt eben zwei Stellen und die Stadt ist dabei, die gemeinsam auch zu vermarkten. Und das gehört ja heute dazu. Der Dom macht das auch selbst. Bei dem Thema jüdisches Erbe, was ein Speyer dann vor allem der Judenhof ist, der mittelalterliche, muss das noch aufgebaut werden. Insofern, auch da bin ich wieder dabei, 50.000 Einwohner, zwei Weltkulturerbe, da muss man weit suchen, dass man eine Stadt in dieser Bedeutung findet. Und die Stadt ist sich dessen schon bewusst.
Du bist 2011 nach Speyer gekommen, erst als stellvertretender Lokalchef, dann später als Lokalchef. Wie schnell hast du gemerkt, wie sehr die Menschen hier den Dom lieben?
Ja, also ich habe es auch schon vorher so ungefähr vorstellen können. Ich bin ja Pfälzer und natürlich schaut man auch da nach Speyer und kennt den Dom. Und ja, das dauert keine Woche, sobald man die ersten Termine hat, die irgendwie im Domkontext stehen, kann man das schon erahnen. Vom Journalistischen her ist bei den Themen, die wir hier in der Lokalredaktion Speyer bearbeiten, der Dom immer eines, wo dann direkt auch der Kontakt nach Ludwigshafen gesucht wird, wo der überregionale Teil der Rheinpfalz entsteht. Alles, was in Speyer den Dom betrifft, ist im Prinzip auch für die ganze Pfalz relevant. Auch das zeigt vom Journalistischen her die Bedeutung der Kathedrale.
4 Jahre vor dir hat Bischof Karl-Heinz Wiesemann angefangen in Speyer. Ich habe auch ihm die Frage gestellt, wann er gemerkt hat, wie sehr die Menschen den Dom lieben.
Das konnte man natürlich sofort feststellen, weil ja auch gleich gesagt wurde, ja, und wenn so ein neuer Bischof kommt, dann wird auch der Domnapf gefüllt. Und das ist ja etwas Einzigartiges, ja. Und das hängt ja mit dem Dom zusammen. Der Dom und der Domnapf und die Füllung des Domnapfes und die Freude der Menschen, dieses Fest zu feiern, das ist etwas, wo man diese herzliche, diese innere Verbundenheit und zum Dom sogleich also auch spüren konnte. Und da merkte ich natürlich auch in der Vorbereitung schon auf der Feier, auf die Feier hin, wie sehr der Dom auch wirklich zum Zentrum für die Pfalz und für die Gläubigen der Pfalz und der Saarpfalz auch ist. Der Dom ist etwas Herausragendes, ist nicht nur ein kulturelles Erbe, es ist auch wirklich das gemeinsame Haus Gottes für die Menschen hier. Und ich denke, das ist ein ganz großer Schatz, diese auch innere Verbundenheit zum Dom. Später habe ich dann auch eben auch von den Aktionen, der frühere Chefredaktor Herr Garte ja ganz besonders mit initiiert hat, für den Dom, die Pfalz singt für den Dom und läuft für den Dom und so weiter. Also diese wunderschöne Verbundenheit, die ja weit über den Kreis der Gläubigen, also im eigentlichen Sinne hinausgeht, auch Menschen, die vielleicht jetzt nicht so gläubig sind, aber denen der Dom ein ganz besonderer Ort und ganz besonderes Gebäude ist, das mehr ist als sozusagen als etwas aus Stein gebautes, sondern auch einen hohen idealen Wert besitzt.
Was hat es denn mit diesem Domnapf auf sich, Patrick?
Ja, ist interessant, dass der Bischof darauf Bezug nimmt und es passt ja genau. Er sagt ja auch, nicht jeder Mensch ist ein gläubiger Katholik und dafür ist im Prinzip auch der Domnapf ein gutes Symbol. Da ist schon klassisch die Einflusssphäre der Freien Reichsstadt und des Bischofs aufeinandergekommen. Das hat früher auch diese Stelle markiert, wo eben die Einflussreiche getrennt waren. Und wenn der Domnapf gefüllt wird, es ist eben einfach eine riesige Schale, die auf dem Domplatz steht, da gehen mehrere tausend Liter Wein rein, dann ist das eine große Feier, die eben die Gläubigen und das andere Volk zusammenbringt. Also da Der Domplatz ist voll, die Leute drängen sich außenrum. Zuletzt war das 2017 der Fall, als 200 Jahre Wiedererrichtung des Bistums Speyer gefeiert wurde. Bei solchen feierlichen Anlässen wird der Domnapf gefüllt, normalerweise auch, wenn ein neuer Bischof kommt. Genau, dann ist es wieder, wie der Bischof das beschrieben hat. Dann kommt die Kirche nach draußen und das Volk ist begeistert.
Also, dass man einen riesigen Stein mit Wein füllt, das können sich doch auch nur Pfälzer einfallen lassen, oder?
Wahrscheinlich, ja. Die Bezüge des Doms zum Wein sind im Prinzip sogar noch größer. Also das Bistum in der Form, als es noch Hochstift war, hatte auch Besitzungen in der Südpfalz. Eine Sommerresidenz der Bischöfe in Kirchweiler zum Beispiel. Und da gibt es auch heute noch einen bischöflichen Weinberg. Und die Gemeinde Kirchweiler macht ein großes Fest daraus, dass sie jährlich eben den Ertrag dieses Weinbergs, zumindest umgerechnet, als Deputatwein nach Speyer bringt. Sie kommen dann mit einem Gespann mit Pferden über die Maximilianstraße gefahren. Und dann wird zwar der Domnapf nicht gefüllt, aber rund um den Domnapf herum findet dann tatsächlich auch so eine kleine feierliche Übergabe statt. Viele Touristen stehen außen rum, es gibt diesen Wein zu verkosten. Und immer in ganz großer Form ist dann Weihbischof Otto Georgens, der praktisch der zweite Mann im Bistum, der aus einem Weingut stammt und sich manchmal auch scherzhaft als Weihbischof bezeichnet. Insofern könnte man da noch weitergehen bei diesem Punkt.
Ja, die Pfalz hat ja auch noch mehrere bekannte Wahrzeichen. Mir fällt da ein, das Hambacher Schloss oder die Reichsburg Trifels. Speyer gehört ja gerade einmal 200 Jahre zur Pfalz, wie wir in Folge 5 gehört haben, als es um König Ludwig I. geht. Ich habe Bischof Wiesemann auch gefragt, was er denn denkt, warum ausgerechnet der Speyerer Dom als das wichtigste Wahrzeichen der Pfalz gilt.
Na gut, das hat etwas mit dieser bewegten Geschichte der Pfalz und der Menschen zu tun, die ständig anderen unterschiedlichen Herrschaften ausgesetzt war. Aber dann ein eigenes, also ihr inneres Lebensgefühl und Gemeinschaftsgefühl entwickeln mussten. Und ich glaube, dass da deswegen, vielleicht gerade wegen dieser stürmischen Seite der Geschichte, dieser ruhende Pol da drin, dieses über 1000 Jahre alte mächtige Gotteshaus, das trotz aller Angriffe und auch Teilzerstörung nie ganz zerstört wurde, dass das eine ganz besondere Bedeutung hat. Wir erinnern uns, dass unter Napoleon ja mal der Dom abgerissen werden sollte und nur so ein Triumphbogen stehen bleiben sollte. Das ist nicht passiert. Also auch in seiner Verwundungen ist der Dom ein Abbild der Geschichte der Region und der Pfälzer. Und das erhöht auch die Identifikationskraft.
Klar, die Bedeutung, der Bischof hat es beschrieben, 1000 Jahre Geschichte. Ich glaube, da wird auch so manche territoriale Änderung, die es gegeben hat in diesen Jahrhunderten, eben überstrahlt von der Bedeutung des Doms. Und wenn man den Dom heute als Wahrzeichen der Pfalz sieht und sagt, obwohl Speyer erst seit 200 Jahren dazugehört, dann glaube ich nicht, dass da noch jemand den Unterschied macht und dieses geografische Gebiet eben zwischen dem Rhein und Zweibrücken, Saarpfalz gehört ja auch zum Bistum Speyer, die blickt dann zum Dom, wenn eben dieses kirchlich-katholische Interesse besteht.
Also mir fällt immer auf, wenn man irgendwo Autos mit Speyerer Kennzeichen sieht, da ist so dieser Aufkleber drauf. Ich glaube, ich habe noch kein Speyerer Auto ohne den Domaufkleber gesehen.
Genau, also das ist ein Verkaufsrenner. Das ist auch eine ganz interessante Geschichte. Das Stadtlogo ist natürlich vom stilisierten Dom geprägt. Das wurde in den 1990er Jahren in dieser Weise gemacht. Dann gab es eben diese Silhouettenaufkleber, die auf fast jedem Auto zu sehen sind. Und als die Stadt also um 2010, 2015 herum zwei Versuche unternommen hat, das Logo zu ändern, war der Aufschrei auch groß. Es ist im Prinzip in leicht modernisierter Form eben heute noch das Logo. Auch daran sieht man eben, wie symbolhaft der Dom für Speyer ist und wie sehr er, wenn man es mit diesen Worten sagen will, geliebt wird.
Ja, ich erinnere mich auch gern an die Plätzchenausstecher, die es da mal gab. Mit der Kaiserkrone war das, gell? Und den Dom selbst gab es auch noch als Silhouette.
Genau, die Salierkrone und den Dom. 2021 war das, glaube ich, eine Idee des Dombauvereins, der ja sogenannte Dombausteine verkauft. Das ist Domwein, Domsekt, Dombrand, also erstmal alkoholisch. Und dann aber auch kam er auf die Idee, was wohl auch dann eine sehr breite Zielgruppe fand, Plätzen aus Stecher mit diesen beschriebenen Dom-Silhouetten anzubieten. Und die waren innerhalb weniger Tage ausverkauft. Es wurde dann nachgeordert. Und ich hoffe mal, dass man für den Advent 2024 gut gerüstet ist.
Wir haben jetzt schon im Podcast gehört von der Europäischen Stiftung Kaiserdom. Du hast eben den Dombauverein angesprochen. Ordne uns doch mal ein, wie viele verschiedene Vereine und Institutionen und Förderkreise gibt es denn, die sich um den Dom kümmern?
Ja, allein die Europäische Stiftung Kaiserdom ist mit ihren Gremien eine komplizierte Sache. Da gab es ein Kuratorium, dem lange Jahre auch nach seinem Abschied aus dem Bundeskanzleramt Helmut Kohl vorgestanden hat. Der hat natürlich dazu beigetragen, sozusagen die Belange des Doms in eine breite Öffentlichkeit zu tragen, auch in eine Öffentlichkeit, die die Renovierungsmaßnahmen unterstützen kann. Es kam viel Geld zusammen auf diese Weise. Der Dombauverein macht da seit Jahrzehnten auch eine großartige Arbeit, kommt aus der Gesellschaft heraus, hat eine vierstellige Mitgliederanzahl, verjüngt sich immer wieder, auch mit diesen Ideen, wie dem Domausstecher. Im Prinzip muss man so herangehen. Auch das Bistum, das Domkapitel, was ja für den Dom verantwortlich ist, hat es verstanden und vermarktet den Dom heute mit neuen, modernen Methoden. Da gibt's große Potenziale und die werden auch im Miteinander all dieser Akteure gehoben.
Neben den vielen Menschen, die am Dom wirken, gibt es auch noch weitere Bewohner. Die habe ich beim Rundgang mit Dombaumeisterin Hedwig Trabig kennengelernt. Im Hintergrund wird natürlich gearbeitet, rund um die Uhr wird am Dom gearbeitet, könnte man sagen.
Derjenige, der sich dann leider einen neuen Platz suchen muss, ist unser Uhu. Ah, ja. Denn wenn man mal ganz oben guckt, haben wir dort einen Falkenkasten. Also normalerweise sitzt dort der Falke, aber der Falke wurde vertrieben vom Uhu und brütet seitdem hier oben in der Sakristei, in dem kleinen Verschlag in der Dachgaube. Und die Kleinen müssten schon geschlüpft sein. Wir hatten vor einigen Wochen 5 Eier.
Ja.
Und eigentlich wäre jetzt so die Zeit, wo sie flügge werden müssten.
Ah, ja. Was hat es denn mit diesen Dom-Uhus auf sich?
Ja, auf die ist in den vergangenen Jahren immer stärker der Blick gelenkt worden. Die brüten tatsächlich in diesem großen Steingebirge-Dom, was er ja auch ist. Diese spirituelle Bedeutung wird sich wahrscheinlich für den Uhu nicht erschließen, aber ganz praktisch ist eben dieser große Steinklotz. Mir ist jetzt aus den vergangenen Jahren in Erinnerung, dass dann auch teilweise sehr großes Interesse daran bestand, als wirklich Junge geschlüpft sind, was bei Uhus eben auch keine Selbstverständlichkeit ist und nicht immer gut geht, weil die Brut da unter sehr kontrollierten Bedingungen ablaufen muss. Jedenfalls, ich meine, es war 2021, gab es eben eine Generation von jungen Uhus, die dann irgendwann Flügge wurde oder versuchte, Flügge zu werden. Die ist dann mal auch auf den Boden geplumpst, neben dem Dom, wurde dann von den Leuten entdeckt und dann wurde die Feuerwehr gerufen. Dann ist sie mal in einen Treppenabgang in der Nähe des Doms runtergefallen, musste auch wieder die Feuerwehr gerufen werden. Und es hat praktisch die Leute beschäftigt. Auch das war auch eine emotionale Sache, wo man dann eben gesehen hat, es ist nicht irgendein Uhu, es ist der Dom-Uhu. Zur Emotionalität gehört dazu, dass es dann auch tragische Ereignisse gab um die Dom-Uhus. Im Jahr drauf sind 2 von 3 Jungvögeln gestorben. Also einer ist im Gebüsch rund um den Dom gefunden worden, anderer ist tatsächlich im Springbrunnen am Dom ertrunken, was so eine große Wasserschüssel ist und war wohl noch nicht imstande, da selbst rauszukommen. Es gab mal einen, der in Bezug zum Dom stand, die werden auch schon immer beringt und können dann nachvollzogen werden, der irgendwo im Rheinhessischen von einem Zug erfasst wurde. Und so sind auch die Dom-Uhus ein Thema in Speyer.
Merkt ihr das dann auch an den Leserzahlen? Wie können die heutzutage messen?
Klar, also Dom birgt sowieso für gute Leserzahlen und wenn dann eben so ein emotionales Element, Tiere, Emotionen dazukommt, dann gehört es sicherlich zu den am besten gelesenen Artikeln auch auf ein ganzes Jahr bezogen.
Die Domuhus wohnen ja im Dom. Werden die eigentlich nicht gestört von den ganzen Gottesdiensten mit dem Glockengeläut und der Musik am Dom?
Ja, müsste man sie fragen. Also bisher haben sie sich wohl doch entschieden, da ihre Wohnung zu nehmen. In diesem Jahr gab es vom Domkapitel eine warnende Meldung, dass möglicherweise Drohnen, die um den Dom herumfliegen, die Aufzucht gestört haben könnten. Da waren jedenfalls damals dann keine Eier im Nest gefunden worden. Dass die Dommusik sich stören würde, habe ich tatsächlich noch nicht vernommen.
Wo wir schon bei der Musik sind, wie aktiv ist denn die Dommusik in Speyer?
Ja, das ist natürlich auch ein Element, was dazu beiträgt, dass der Dom etwas Besonderes ist. Was auch, man befruchtet sich gegenseitig mit Renommee, der Dom, die Dommusik, die Dommusik, den Dom. Da wird sehr ambitioniert rangegangen in den vergangenen Jahren. Zum einen bei den Erwachsenen-Ensembles, zum anderen auch bei den Kindern. Die Dommusik Speyer kooperiert zum Beispiel mit einer privaten Ganztagsschule, die in einem Kloster St. Magdalena in der Altstadt angesiedelt ist und betreibt da ab der ersten Klasse Stimmbildungen und eben andere musikalische Ausbildungen, auch mit dem Ziel, talentierte junge Leute für die Ensembles am Dom auszubilden. Und man bekommt es in den Gottesdiensten mit und eben auch dann, wenn so renommierte Reihen wie die Dommusiktage stattfinden. Der Dom ist auch eine Anlaufstelle für Musikliebhaber.
Danke, Patrick, für das Gespräch und für die Unterstützung bei der Recherche zu diesem Podcast. Ich habe ja das ein oder andere Mal bei euch dann gearbeitet in der Lokalredaktion, weil es einfach auch nah am Dom ist. Danke dafür.
Ja, gerne. Es ist auch einiges Interessantes dabei rausgekommen, was auch wir noch nicht gewusst hatten.
Ein großer Freund der Dommusik ist auch der Bischof. In seinem Bischofswappen ist unter anderem eine Harfe, die für die Musik steht. Ich habe ihn gefragt, wie wichtig die Musik im Dom ist.
Musik ist eine wunderbare Sprache, die auch über die einzelnen besprochenen Sprachen im Haus wirken kann und Menschen miteinander verbinden kann. Und daher ist sie ein wunderbares Symbol auch für das, was Gottes Geist kann. Wenn wir an Pfingsten denken, das Sprachwunder sozusagen, sie verstanden, dass da mit einmal die Jünger die Menschen aller unterschiedlichen Sprachen, dann ist das ja so ein Grund, auch ein Symbol. Die Musik hat die Fähigkeit, zumal in der Liturgie, wenn sie mit dem Gottesdienst verbunden ist, wirklich diese universale Kraft. Und sie hat auch die Kraft, Klage wie Freude, Trauer wie Wut, alles auszudrücken. Das ist die ganze auch emotionale Breite, die uns ja erfassen soll. Wir gehen ja nicht nur mit dem Kopf in den Gottesdienst, sondern wir gehen ja mit dem Ganzen, mit Herz, Gemüt, Sinn, Geist, Körper, alles, nicht? Und vor allen Dingen eben auch das Singen, nicht? Hängt ja zutiefst mit dem Atmen, mit der Luft und zusammen. Und Atem Gottes wird auch der Heilige Geist genannt, der das ganze All zum Klingen bringt und in der Vielfältigkeit aufleuchten lässt. Also Musik hat da ganz große, wichtige Fähigkeit und die große Kirchenmusik ist ja auch eine große Tradition. Es gab ja schon, gerade auch im Mittelalter war ja die Musikschule am Speyerer Dom eine der ganz führenden. Und das ist jetzt nicht, das ist etwas, wir stehen hier in großen Fußstapfen der Geschichte.
Und wie die Geschichte der Dommusik in Speyer heute lebt, habe ich Domorganist Markus Eichenlaub gefragt. Ich habe ihn an seinem Arbeitsplatz besucht, der großen Hauptorgel an der Westseite des Doms. Ich wollte von ihm wissen, wie wird man denn eigentlich Domorganist?
Man denkt immer, ja, als Organist, da kann man sein Lebensauskommen haben. Kann man tatsächlich, man kann Geld damit verdienen, aber das ist nicht das Entscheidende, sondern dass ich mein Hobby zum Beruf gemacht habe und meine Berufung leben darf.
Man sieht hier sofort von hier oben den ganzen Dom, hat so einen Überblick über den ganzen Dom. Ist es auch Ihr Lieblingsort hier?
Ja, ich sage immer, wenn ich Orgelvorführungen habe, dann ist dieser Ort hier oben von 20 Meter Höhe, den man unverbaut sozusagen die volle Länge des Domes genießen darf, dass er vergnügungssteuerpflichtig sei. Es ist ein wunderschöner Ausblick, aber das Aber hat auch einen Hintergrund. Man ist sehr weit weg vom eigentlichen Geschehen, vom gottesdienstlichen Geschehen. Also es ist nicht immer einfach, sich sozusagen in den Gottesdienst, in die Liturgie atmosphärisch hineinzudenken, weil man hier so ein bisschen abgeschieden ist hier oben.
Was macht denn die Musik am Dom so besonders? Was macht sie anders als an Kirchen im Rest des Bistums?
Naja, die Dommusiken als solche, ich spreche jetzt mal exemplarisch für die in Deutschland tätigen Dommusiken, haben natürlich eine Vorbildfunktion. Also sie sind Vorbild, die in die Diözese hineinstrahlen soll. Also wenn man hierher kommt, soll man die möglichst große Bandbreite von Kirchenmusik, sprich von Gregorianik bis zeitgenössisch erleben dürfen. Das kann man natürlich nicht jeden Sonntag, aber aufs ganze Kirchenjahr hingesehen eben schon, dass man erlebt, dass mit dem Kirchenjahr musiziert wird, also geprägte Zeiten sich immer anders anhören, also Fastenzeit, Osterzeit oder Adventszeit und Weihnachtszeit, diese Entsprechungen. Und dass man natürlich auch Chöre und Orgelmusik auf hohem Niveau erleben kann und vornehmlich natürlich, dass unser Auftrag, wie wir es empfinden, ist, die Leute in der Glaubensvertiefung zu helfen, mit dem, was wir mit Musik ausdrücken wollen.
Ich schaue jetzt mal auf die Orgel. Wir sehen hier vier Manuale, also vier Klaviere und unten nochmal eins für die Füße. Und ganz, ganz viele Register. Wie schaffen Sie es, dass Sie da einen Überblick drüber haben?
Also wir schauen, wenn ich das so sagen darf, nicht auf die Orgel, wir schauen auf den Spieltisch der Orgel, also auf das Regierwerk, sozusagen vergleichbar. Als Dirigent steht man vor seinem Notenpult und vor sich hat man das große Orchester mit verschiedenen Registergruppen und als Dirigent ist man angehalten, sozusagen das Orchester zusammenzuführen und besondere Klänge und jeden Einzelnen zu fordern. Und so ist es auch im Grunde meine Aufgabe. Ich bin der Dirigent, nenne ich es jetzt mal, aber eben mit den Tasten sozusagen dirigieren und mit diesen vielen Registerwippen, die Sie zur Linken, zur Rechten um mich geschart sehen. Wir haben insgesamt 203 Registerwippen, aber keine Sorge, es handelt sich nicht nur um Register, sondern auch um sogenannte Spielhilfen, die man hat, um Klänge miteinander besser vermischen zu können. Und ja, dann ist es meine Aufgabe, zum Beispiel ein Literaturstück, das ich vor mir habe, das keine speziellen Anweisungen hat, so farblich einzurichten, dass es in der Balance unten im Raum gut ankommt und dass ich möglichst verschiedene Gruppierungen wie beim Orchester sinnvoll und klug einsetze. Das heißt aber nicht, dass ich ein und dasselbe Stück an jeder Orgel immer gleich umsetzen kann. Weil komme ich mit diesem Stück A an die Orgel B, muss ich wieder im Grunde bei Null anfangen, was dann insgesamt sehr zeitintensiv ist, sich immer mit neuen Instrumenten Stunden, manchmal tagelang auseinanderzusetzen. Und auch ich habe an dieser Orgel, es gibt ja Milliarden von Möglichkeiten, die werde ich in meinem beruflichen Dasein hier in Speyer nie ausschöpfen können.
Können Sie uns mal so eine kleine Tour geben? Was gibt's denn hier für Klangfarben, für Register, die man hören kann?
Also es gibt so, ich nenne es jetzt mal so Grundregisterarten. Das sind zwei große Gruppen. Das sind die labialen Stimmen von labial, also von Labius, dem Mundebenen auch. Vergleichbar wird die Tonerzeugung wie bei der Blockflöte. Eine Luftsäule wird in Schwingung versetzt und ein Luftband trifft auf eine schmale Kante und ich sage immer, stellen Sie sich vor, Sie würden eine Bierflasche blasen, dann können Sie auch einen Ton erzeugen, wenn Sie sich geschickt dran stellen. Das ist bei der Querflöte auch. Und dieses Luftband wird in Schwingung versetzt und erzeugt einen Ton. Und je größer die Orgelpfeife ist, umso tiefer ist der Ton. Also wenn ich jetzt mal einen Ton spiele, das nennt sich Prinzipal und das kommt von Prinzeps, der Fürst, der Vorsteher. Und die Prinzipale sind die wichtigsten Register, die Basis, die tragende Basis, die klangliche Basis der Orgel, die man haben muss, damit man sozusagen so einen Raum wie den Speyerer Dom eben beschallen kann. Der tiefste Ton klingt eben so. Und wenn ich jetzt eine Oktave höher ein Register wähle, hört man schon, man kann es besser nachvollziehen. Und noch ein Register höher schalte. So, und Sie merken schon, da ist eine Klangpyramide. Und am Schluss kann ich sozusagen eben alle drei Register zusammenschalten und habe schon eine kleine Klangpyramide, die ich nach oben hin noch verjüngen kann. Und jetzt kommt noch eine sogenannte Klangkrone, eine Mixtur, also eine Mischung von Klängen. Ich vergleiche das immer mit so einem Tannenbaum, der unten schön gewachsen ist und nach oben dann bis zur Spitze hinläuft. Oder mit einer menschlichen Pyramide. Die kleine Prima Ballerina kann nicht unten alles tragen, sondern der Kräftige mit der Muskulatur, der muss unten stehen und nach oben werden die Zirkusartisten immer leichter, und so dass ich eine Pyramide aufbauen kann. Und das ist wichtig. Es braucht eine gesunde Basis. Also das sind die Prinzipale. Dann gibt es in diesem labialen Register auch die Flötenstimmen. Die klingen dann So. Sie merken, es ist ein bisschen leichter und transparenter. Dann haben wir in diesem Registergruppe auch Streicher, eine Gambe. Man hört es schon, dass es mehr ein, wie ein Strich auch ist, wie wirklich ein Streich am Orchester. Wenig Grundton, eher so ganz, ganz hell eben dann auch. Und solche Registergruppen haben wir auf alle Manuale verteilt, die Klaviaturen, auch die Pedalklaviatur. Und im Pedal ist immer, sind immer die tiefsten Register einer Orgel. Ja? Und wir haben da einen 32 Fuß, vielleicht gestatten Sie mir noch abschließend zu erklären, die Fußtonlagen. An jedem Register sehen wir so Zahlen, also 16, 8, 4, 32, 2. Man bemisst den Fuß mit 30 cm, wie das früher so üblich war. Und dann kann man sich hochrechnen. Die Fußzahl, zum Beispiel 16 Fuß, bezieht sich immer auf den tiefsten Ton an der Klaviatur. Und wenn wir jetzt 16 mal 30 cm rechnen, kommen wir auf 4,80 Meter. Hier in dem großen Raum haben wir so knapp 5 Meter für diesen tiefen Ton. Und im Pedal haben wir nochmal einen unten drunter. Das heißt, es sind Holzpfeifen, die an der Wand hinten stehen, die im tiefsten Ton 10 Meter Länge haben. Und das ist ein Durchmesser von ungefähr die Pfeife von 30 Zentimeter und eine Wandungsstärke des Holz von ungefähr 3,5 Zentimeter.
Wahnsinn. Ja. Man in die Pfeife quasi reingehen könnte.
Man könnte runterrutschen, würde aber nicht mehr rauskommen eben dann auch, ja. Also das ist, das sind die Labialen. Und jetzt kommen wir zu der anderen Hauptgruppe. Das sind die Lingualen, also die Zungenregister. Das solche Namen wie, bekannt sind wie Trompete, Oboe, Fagott, weniger bekannt, Krummhorn zum Beispiel, das ist so aus der Renaissancezeit, oder Voix humaine, also die menschliche Stimme. Die werde ich gerade mal ein bisschen vorstellen. Die klingt so. So wie ein Beten im Kloster, ne? Wenn so die Schwestern so ein bisschen beten. Und dieses, was sie hören, dieses Hin- und Herschwingen, das soll die menschliche Stimme ein bisschen nachimitieren, weil wir ja auch Stimmbänder haben, die schwingen. Oder Sänger haben ja auch ein Vibrato zum Beispiel. Und das ist so ein bisschen diese Idee. Und da gibt's auch eine Trompete, die klingt dann so. Oder ein Fagott, was dem im Orchester, finde ich, schon sehr nahe kommt. Man kennt es aus Peter und der Wolf zum Beispiel eben dann auch, ja? Ja, also Sie merken, es ist nur ein ganz, ganz, ganz kleiner Teil von Klangmöglichkeiten. Aber im Laufe dieser 14 Jahre, wo ich jetzt hier in Speyer tätig bin, habe ich verschiedene Literatur gespielt und bin jetzt fast bei 10.000 verschiedenen Klangordnern angekommen, weil ich kann nämlich alles abspeichern. Ja. Es gibt einen Computer in der Orgel und so kann ich jeden Klangordner abspeichern und kann später, wenn ich dieses Stück wieder auflege, kann ich sozusagen mir auf Knopfdruck wieder diese Klangfarbe hervorholen und muss dann nicht mehr zeitaufwendig das nochmal neu erfinden. Vielleicht ist noch wichtig zu ergänzen, und was viele nicht wissen, dass man hat zwar Klaviaturen, also durchaus vergleichbar, wenn auch nicht so umfangreich wie beim Klavier, wie man das kennt. Beim Klavier und der Orgel gibt es einen gravierenden Unterschied. Auf dem Klavier kann ich durch Anschlagsstärke, also je nachdem, wie ich meine Finger auf die Tasten lege oder den Anschlag steuere, laut und leise spielen. Das kann ich bei der Orgel eben nicht. Es gibt andere Möglichkeiten, um laut und leise zu spielen. Man stelle sich vor, dass es eine Klaviatur gibt mit vielen Registern und die sind umschlossen von einer Holzkiste, nenne ich jetzt mal ganz plump. Aber es gibt eine Öffnung in die Richtung zum Kirchenschiff hin. Und diese Türen, diese Jalousien, wie wir sie nennen in der Fachsprache, lassen sich durch ein Pedal hier am Spieltisch öffnen und schließen. Ich fange in den geschlossenen Zustand an, öffne dann die Türen und schließe sie wieder. Ich denke, das war gut hörbar. Das ist also die eine Möglichkeit, dynamisch etwas zu verändern. Und das andere ist, dass man mit Registern immer additiv dazu, also hinzufügt, sodass immer mehr Register hinzukommen. Und das werde ich jetzt gerade mal demonstrieren. Ich fange leise an und dann kommen immer mehr Register nach und nach dazu. Thank you.
Das war die letzte Folge dieses Podcasts. Die Kathedrale der Kaiser, Macht und Mythos im Speyerer Dom ist ein Podcast der Rheinpfalz. Mein Name ist Timo Benz. Neben mir sprachen Viktoria Fuchs, Chiara Dombeck, Olaf Lissmann, Rebecca Singer und Patrick Seiler. Postproduktion Jonas Zellner. Musik Epidemic Sounds. Titelfoto Klaus Landry. Für die Zusammenarbeit möchte ich mich bedanken bei Bischof Karl-Heinz Wiesemann, Domdekan und Domkustos Christoph Maria Kohl, Dombaumeisterin Hedwig Strabig, Bernhard Volk, Werner Schineller, Uwe Ittensohn, Alexander Schubert, Maike Kohl-Richter, Bernd Schneidmüller, Sabine Kaufmann, Herzog Franz von Bayern, Herzog Max in Bayern und Domorganist Markus Eichenlaub. Besonderen Dank für die Unterstützung bei der Recherche geht an Patrick Seiler und sein Team der Rheinpfalz-Lokalredaktion Speyer, das Ressort Kultur und Gesellschaft, meine Kolleginnen aus dem Content-Development-Team der Rheinpfalz, das Domkapitel zu Speyer und das Historische Museum der Pfalz. Mehr Informationen gibt es unter www.rheinpfalz.de/dom.